Ihr hört das freie Senderkombinat FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel und über den Livestream auf der FSK Homepage. Wir haben jetzt einen der vielen Pushback-Berichte vor und dazu sind wir verbunden mit, hallo?
Mit Lina. Hallo.
Lina, guten Tag. Wir haben abgesprochen, dass wir erstmal einsteigen mit einem Text, den ihr eingesprochen habt, und dann über diesen Text sprechen. Machen wir das so?
Das ist eine gute Idee, ja.
Cool. Also wir hören einen Bericht von der französisch-italienischen Grenze, den ihr dort oder nach eurem Aufenthalt dort geschrieben habt. Und den habt ihr dann eingelesen. Und damit verschaffen wir uns hier und Hörerinnen und Hörern einen ersten Überblick. Geht los.
An der Grenze. Dies ist ein Bericht von drei Menschen aus Deutschland, die sich im Dezember 2020 zwei Wochen an der französisch-italienischen Grenze engagiert haben. Lieber Hörer, liebe Hörerin, wir wollten eigentlich einen ansprechenden Bericht über eine solidarische Küche in Italien verfassen, aber das ist nicht alles. Denn da gibt es diese Grenze zu Frankreich, sowie täglich hunderte Menschen auf Reisen, auf der Flucht, in jahrelanger Ungewissheit und unter prekären Bedingungen. Außerdem Polizei, Passeure, Helfende und Hasstreibende. Und dann gibt es auch diese Küche einer Graswurzelorganisation namens Keschania. Auf einem etwa 80 Quadratmeter großen, rechteckigen Platz, der wohl einst dafür eingerichtet wurde, um die weitläufige Aussicht auf die Küste zu genießen, befindet sich seit einigen Monaten ein Rastplatz unter freiem Himmel, mit einer kleinen Küche. Sie ist spärlich eingerichtet mit einem zusammenklappbaren Plastiktisch, zwei Campingkochern sowie einem Buffet, ausgebreitet auf einer der steinernen Sitzgelegenheiten. Etwas weniger Improvisiertes dulden die italienischen Autoritäten nicht. Nach einem italienischen Sprichwort passieren die wichtigen Ereignisse in der Küche. Und auch bei Keschania beginnt der Tag derer, die gerade eine Nacht im französischen Polizeicontainer verbringen mussten, mit Essen, ein bisschen Wärme, einem Gespräch auf Augenhöhe, der Bank zum Ausruhen und medizinischer Versorgung minderer Beschwerden. Zuvor haben die Geflüchteten versucht, von Italien aus nach Frankreich weiterzureisen und wurden wieder auf die italienische Seite zurückgeschoben. Nach 1,5 Kilometern Fußmarsch auf dem 10 Kilometer langen Rückweg nach Ventimiglia, der nächsten größeren Stadt mit einem Bahnhof, passieren sie automatisch den Rastplatz. Hier öffnet sich der Ausblick weit über das Mittelmeer und Frankreich scheint zum Greifen nahe. Selbst der Zug, der alle halbe Stunde nach Frankreich fährt, lässt sich von hier aus beobachten. Gleich vorn liegt schon Menton, die erste französische Stadt nach der Grenze, mit dem prächtigen Yachthafen. Und weiter hinten türmen sich die Hochhäuser Monacos. Wir blicken auf das Gefälle hinunter zum Meer, von dem wir oft gemeinsam mit dem Geflüchteten stehen und diese witzelnd bekunden, dass sie einfach hinüberschwimmen werden. Es wäre so naheliegend. Etwa 80 bis 100 Menschen treffen sich Tag für Tag nach ihrer Abweisung, den sogenannten Pushbacks, in der Küche von Keschania ein. Auch wenn der letzte Versuch gescheitert ist, die französischen Städte zu Fuß, durch die Berge oder per Zug zu erreichen, wird doch schon bald der nächste unternommen. Manche suchen sich für ein paar Tage einen Platz zum Verschnaufen, bevor sie den nächsten Anlauf starten. Meistens bedeutet das, dass sie in den Straßen Ventimiglias übernachten werden. Viele versuchen, die italienisch-französische Grenze direkt wieder im Anschluss des Pushbacks zu überqueren. So reihen sich oft 5, 6, gar 10 Versuche aneinander, ohne eine Nacht mit ausreichend Schlaf verbracht zu haben. Diese Grenze wird stark bewacht, aber doch nicht zu 100%. Irgendwann wird es funktionieren. Viele Reisende erzählen, dass sie sich in Frankreich eine bessere Unterbringung und Versorgung versprechen und sie hoffen, einen sicheren Platz zum Leben zu finden. Andere wollen das Land nur durchqueren, um in Deutschland, Belgien, Großbritannien oder in einem anderen westeuropäischen Land ihr Glück zu finden. In Italien sehen sie keine Zukunft für sich. Vor ihnen liegt also nicht mehr nur diese Hürde, sondern noch weitere gefährliche Grenzübergänge und Episoden in unsicheren Lebenssituationen. Von dem Küchenplatz aus verstreuen sich die Reisenden auf unterschiedliche Wege. Einige versuchen den Wanderweg durch die Berge, der im nächsten Dorf oberhalb des Platzes beginnt. Andere nehmen meist den Linienbus zurück zum Bahnhof nach Ventimiglia. So beginnt ein neuer Anlauf des Grenzübergangs. In Ventimiglias Straßen halten sich wohl einige hundert Menschen auf, weil sie immer wieder von der französischen Polizei und dem Militär bei ihrer Weiterreise gehindert werden. Einige übernachten in Verschlägen am Strand, andere auf dem alten Bahngelände, unter der Brücke oder einem Dächlein. Es sind kalte, unbequeme Nächte. Die Caritas, Kishania, französische Gruppen aus dem Rojatal und andere solidarische Menschen versuchen täglich warme Mahlzeiten auszugeben. Aber es ist schwer, alle Bedürftigen zu erreichen. Und viele erzählen von Tagen ohne Essen und Nächten ohne Schlaf. Eine NGO konnte inzwischen immerhin 15 Schlafplätze für Frauen und Familien bereitstellen, nachdem im Sommer 2020 das einzige Camp des Roten Kreuz in der Stadt aufgelöst wurde. In diesem Kontext engagiert sich Kishania solidarisch mit Geflüchteten an der Grenze. Kishania ist Suranikurdisch für kein Problem und ein basisdemokratisches Kollektiv aus wechselnden Freiwilligen. Ihr Motto ist No Borders, No Problems. Sie streiten für eine Welt ohne Staaten, für die Bewegungsfreiheit aller. So gründete sich die Gruppe 2016 als eine solidarische Großküche im französischen Lager Dunkirk, nähe Calais, und ist seit 2018 in Ventimiglia aktiv. Auch wenn es immer kleine Gesten der Unterstützung sein werden, die angesichts der staatlichen Gewaltmonopole möglich sind, bleibt noch die ständige Suche nach Handlungsspielräumen zur Verbesserung der unmenschlichen Situation. So ist neben der praktischen Arbeit an der Grenze und dem Verteilen von Kleidung und Decken die Netzwerkarbeit, Spendenakquise und das Beobachten und Erfragen der Bedürfnisse der geflüchteten Menschen eine wichtige Aufgabe. Zugleich ist es erforderlich, das oft gewaltvolle Vorgehen der Polizei im Auge zu behalten und zu dokumentieren. Diese Informationen wiederum dienen als Grundlage für politische Kampagnen und juristische Prozesse. Durch ihre hartnäckige Präsenz und das Monitoring an der Grenze über die Zeit hinweg wird Kishania von den anderen AkteurInnen in der Region als wichtige Bündnispartnerin im Kampf für die Rechte von Geflüchteten wahrgenommen. So bringen einige Anwohnende nahe der Grenze Spendeneinkäufe zum Rastplatz oder erkundigen sich bei ihren alltäglichen Spaziergängen nach der Lage. Doch nicht alle zeigen sich verständnisvoll. Regelmäßig gibt es Beschwerden von BewohnerInnen des kleinen Dorfes am selben Steilhang über die starke Frequentation ihres Ortes durch Geflüchtete. Dieses Dorf ist der Ausgangsort für den Bergpfad über die Grenze und muss erst einmal komplett durchquert werden. Einige sorgen sich einerseits um die Unversehrtheit der Reisenden und um die mangelnden Informationen bezüglich der Wegführung. Mehr jedoch wünschen sie sich, sie würden von all den Problemen nichts mitbekommen. Seitdem es kälter geworden ist und zudem der Lockdown verschärft wurde, mehren sich die Schwierigkeiten und ihr Unverständnis, was darin gipfelt, die Menschen auf dem Weg bei der Polizei anzuzeigen. Der Weg an sich ist gut markiert und relativ einfach für junge, gesunde Menschen zu begehen. Doch nicht umsonst trägt er den Namen Passo della Morte, also Todespfad. Denn bei Nacht, bei schlechten Bedingungen, ohne angemessene Ausrüstung und unter permanentem psychischen Druck kann er durch die Klippen mitunter tödlich enden. Einmal den Bergkamm überwunden, ist die Ankunft in Frankreich noch nicht gesichert. Möglicherweise wartet im Tal die französische Armee oder die Polizei. Zudem handelt es sich in dieser Region um einen erweiterten Grenzbereich. Polizeikontrollen finden oft noch in Nizza und Cannes statt, insbesondere an Bahnhöfen, die zur Weiterreise meist unumgänglich sind. Seit 2015 missachten die französischen Sicherheitsbehörden unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung ständig das Recht auf Prüfung von Asylgründen nach der Einreise. Auch für alleinreisende Minderjährige gibt es keinen Schutz, obwohl sie sich frei in der EU bewegen dürfen, da sie von den Dublin-Regelungen ausgeschlossen sind. So sehen sich Reisende ohne Dokumente und reisende People of Color täglich staatlichem Rassismus ausgeliefert und werden in ihrer menschlichen Würde verletzt, tragen teils sogar physische Schäden davon. Die Liste der Polizeigewalt ist lang und einige Szenen wiederholen sich stetig. Schon auf dem Bahnhofsvorplatz in Ventimiglia wird selbst für Weiße die Spannung spürbar, die die Polizeipräsenz verursacht. Sie kontrollieren mittels Racial Profiling systematisch Menschen mit nicht weißer Haut, entweder vor dem Eintritt in den Zug oder dann im Zug beim Grenzübertritt. Aus Erzählungen ist bekannt, dass vor allem in den ersten und letzten grenzüberschreitenden Zügen des Tages brutale Kontrollen stattfinden. In diesen Zügen sitzen selten weiße Zuschauende. Sogar Frauen mit Kindern berichten, dass sie mit Pfeffergas aus den Toiletten gezwungen wurden. Es ist regelmäßig von Schlägen die Rede und von zerstörten Identifikationsdokumenten durch die Polizei. Der nächtliche Aufenthalt im Polizeicontainer an der Grenze selbst bietet dann weder Schutz vor Kälte noch medizinischer Versorgung in dringenden Fällen und keine Möglichkeit, Abstand zueinander zu halten. Weitere Rechte wie Toilettengang, Übersetzung, die Freilassung nach maximal 4 Stunden werden immer wieder ignoriert. Solidarischen Ärztinnen und parlamentarischen BeobachterInnen wird der Zugang zum Container systematisch verwehrt. Dieser wird nun juristisch erkämpft. Der oberste Gerichtshof in Frankreich entschied im Dezember 2020, dass die harten Kontrollen an dieser innereuropäischen Grenze unverhältnismäßig sind. Die Praxis hat sich bisher nicht verändert. Da gibt es diese Grenze. Im Angesicht der komplexen Problematik rund um die Fluchtbewegungen und der sich ständig verändernden Situation bleibt unser Einblick immer beschränkt. Wer sich nun ermutigt fühlt, sich für mindestens 2 Wochen in solch einem Kontext zu engagieren, ist bei Kishania sehr willkommen. Geld sowie Sachspenden sind ebenfalls unabdingbar, um eine kontinuierliche Arbeit zu gewährleisten. Weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten sowie regelmäßige, ausführliche Berichte sind auf www.keshania.org veröffentlicht. Dort befindet sich auch die Bankverbindung für das Spendenkonto. Mit solidarischen Grüßen, Hélène de Bonde.
Ja, wir hörten den eingelesenen Bericht von dir. Möchtest du was ergänzen? Das ist vielleicht die erste Frage, auch mit der Zeit, die jetzt dazwischen liegt, vielleicht.
Ich kann ergänzen, dass es gerade über die Weihnachtsfeiertage, da war in Italien nochmal ein richtig fetter Lockdown, wo man sich gar nicht von einem Dorf ins andere bewegen durfte. Da war es sehr, sehr schwer für die Leute zu reisen. Teilweise war auch diese Grenzstation geschlossen und sie mussten bis zu 48 Stunden in diesen Containern sich aufhalten, wo einfach ja für nichts gesorgt ist, für gar nichts.
Und auch keinen Abstand vermutlich, oder?
Nee, ach, das kann man sowieso vergessen. Mhm. Ja, genau. Also aber im Sinne von, da gibt es keine Betten, da gibt es keine Decken, nichts. Einfach, das sind unmöblierte Container, die Außentemperatur haben. Genau, unbereits und so. Ja, da war es auch richtig schwer zu reisen, weil eben auch generell wenig Leute unterwegs sind. Und wie wir im Text auch beschrieben haben, ist es halt so, dass in den Zügen, wo wenig Publikumsverkehr ist, also ganz früh morgens und ganz spät abends, auch brutal vorgegangen wird. Und auch diese Übergriffe halt haben sich wieder gehäuft in der Zeit. Ja, Das ist jetzt noch so neue Infos, die dann in den Verteiler gingen, genau. Aber die Arbeit dort geht weiter. Also Corona hin oder her, jeden Tag ist Kishanier wieder an der Grenze und bespielt die Struktur da, ja.
Vielleicht buchstabieren wir mal, weil ihr habt auch die Internetadresse genannt. Ja. Ich versuche das mal, vielleicht verbesserst du mich, wenn ich das falsch mache. K-E-S-H-A-N-I-Y-A.
Ja.
K-E-S-H-A-N-I-Y-A. Magst du was über die Geschichte der Gruppe oder der Organisation sagen?
Ja, also es ist eine Grassroots-Organisation, einfach Freiwillige, die entschlossen haben, sich bei Hilflosigkeit irgendwie zu organisieren und Unterstützung, Solidarität zu leisten angesichts des europäischen Grenzregimes, haben sich in Calais kennengelernt, in dem Lager Dunkirk und dort gemeinsam 2 bis 3 Jahre gekocht, gemeinsam mit Geflüchteten, haben dort ein ständiges Lager quasi 3 Mahlzeiten täglich gekocht und sind so als Kollektiv zusammengewachsen, mussten dann da weg und hatten wie so einen Aufruf aus Ventimiglia. Also Aktivisten dort vor Ort haben sie gebeten zu kommen, weil die Strukturen in Ventimiglia kaum vorhanden waren. Da gibt es wenig Beteiligung von Anwohnenden beiden Seiten der Grenze. Also es gibt eine Region, Rojatal, die waren da sehr aktiv, sind jetzt aber durch die Repression auch die Hände gebunden. Und so ist die Arbeit eigentlich so von zu einem ganz großen Teil. Es gibt Vernetzungen in der Region, auch mit aktiven Hauptamtlichen. Aber die Arbeit an dem Grenzort selber wird von meist jungen europäischen Freiwilligen da geleistet. Genau, das ist ein bisschen absurd.
Ja. Vielleicht, wenn das nicht zu persönlich ist, magst du erzählen, wie du dazugekommen bist? Warst du alleine oder wart ihr in der Gruppe vielleicht?
Die Gruppe ändert sich ständig. Also das ist einfach quasi, es spricht sich rum, glaube ich, in Freundeskreisen. So hat es angefangen und so geht es weiter. Und wir treffen quasi dort aufeinander. Ich war ein Freund da und eine Freundin kam dann nach. Und also das Kollektiv entsteht wöchentlich neu sozusagen. Und die Grundstruktur ist aber so gut festgelegt und organisiert, dass man sich schnell reinfindet und Leute, die länger da sind, die Neuankömmlinge gut einarbeiten können.
Ja. Ja.
Und ich selber habe auch über Freundinnen davon gehört.
Du sagst ja meist junge Leute, ne? Und ich im Verhältnis dazu bin ein bisschen älter. Als ich dir gerade zugehört habe, sind mir so Bilder aus Bosnien vor Augen gewesen, auch von der türkisch-griechischen Grenze und frühere, vor 2 Jahren, 3 Jahren, Berichte aus Mazedonien. Dann aber auch Calais, das Lager, du hast es ja eben kurz erwähnt, ist ja auch brutal aufgelöst worden. Und ich denke immer, weil ich hatte jetzt gerade diesen Altersbezug auch nochmal herangezogen, ich denke immer, wenn ich das in dem Alter erlebt habe, dann aus Ländern, die sehr weit weg sind. Und also als Berichte. Und heute sind es ganz aktuelle Berichte, permanent eigentlich, wie ich das gerade aufgezählt habe, über die letzten Jahre auch. Für mich war das damals Faschismus, diese Berichte, und hatten einen manchmal mittelbaren, manchmal unmittelbaren Bezug auch zum deutschen Nationalsozialismus. Und ich kann ja gar nicht anders als festzustellen, das, was ihr dort jetzt berichtet habt, diese Tränen- oder Pfeffergasüberfälle auf den Toiletten in den Zügen zum Beispiel, das ist Faschismus.
Willkommen in Europa.
Mir fällt dazu weil der Nationalsozialismus von mir gerade herangezogen worden ist, das Buch von Anna Segers ein, Transit, das in Nizza spielt, in den 30er Jahren.
Ja, ich kenne das selbst nicht, aber wir waren dort, wir sind diesen Passo della Morte für ein Stück gelaufen und haben die Anwohnenden aus dem Dorf ein bisschen kennengelernt oder auch aus ihrer Perspektive quasi das gehört, was wir ein bisschen im Bericht beschrieben haben. Die haben auch erzählt, dass es eine uralte Grenze ist, die ja auch im Zweiten Weltkrieg als quasi Fluchtroute benutzt wurde. Und die ist heute wieder aktuell. Der Zaun, der oben auf dem Bergkamm steht, zwischen Italien und Frankreich, der ist aus dieser Zeit. Ne? Und das ist so absurd, wie das heute weiterlebt, wie das immer noch gelebt wird.
Ja,
genau. Da kam so ein kleiner... es ist schwer zu beschreiben, ne? Die Gefühle, wenn diese Absurdität, kann ich es immer wieder so nennen, die einem da begegnet, wo man denkt, das kann nicht sein, das kann nicht heute noch so präsent sein. Ja.
Die andere Seite sozusagen, die beschreibt ihr ja auch. Es gibt nach eurem Bericht, ich habe auch zufällig mal mit jemand gesprochen, bei einer Black Lives Matter-Kundgebung im letzten Jahr war das, der vielleicht sogar auch bei eurer Gruppe gewesen war, der nämlich auch von dem Ort erzählt hat. Und auch er und ihr jetzt in eurem Bericht beschreibt aber auch, dass es solidarische Bevölkerung gibt dort, die sich kümmert um die Leute und die gegen alle Restriktion und Repression dafür sorgt, dass immer wieder auch Menschen durchkommen.
Genau, ja. Also als Beispiel dazu wäre so eine Bar zu nennen, die gleich in der Nähe vom Bahnhof ist, in Ventimiglia. Die Bar war eine ganz normale Bar bis 2015, bis die Besitzerin entschieden hat, sitzen die Leute da draußen in der Kälte auf der Straße, die sollen reinkommen und sich aufwärmen, ne? Hat vor allem Frauen eingeladen, sich von ihrer Reise einen Moment zu erholen, angefangen, Sachen zu schenken, Spenden zu sammeln. Und jetzt ist es einfach eine solidarische Bar, da kommen, sie dient als Ort des Netzwerks dort in der Region, aber eigentlich kommen keine Passantinnen mehr einfach rein. Sie hat ihre Stammkundschaft verloren durch die Solidarität. Delias Bar, das ist als großer Schatz dort zu nennen auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Solidarität aus dem Rojatal war sehr stark und wurde durch die Repression jetzt sehr runtergefahren. Ja. Da ging es viel um Transportfahrten und Versorgung. Ja. Ein berühmter Akteur da war Cédric Héroux, der wurde auch verklagt dann in Frankreich. Der ist vielleicht dem einen oder der anderen Begriff, ja.
Ich glaube ja, dass da irgendwas klingelt.
Genau, das war auch dort.
Ja. Da werden die Leute natürlich, was heißt natürlich, ne? Die werden identifiziert, kriminalisiert und so lange mit allen möglichen Strafen überzogen. Und wenn das nicht hilft, dann landen sie im Knast.
Und die AkteurInnen rundherum sind jetzt halt im Visier, ne? Also die können sich nicht mehr so bewegen, wie sie es einst getan haben. Ja.
Und doch zeigt die lange Geschichte, auf die wir hier verwiesen haben, dass sich ein solcher Widerstand trotzdem nicht, beseitigen lässt.
Beseitigen nicht, ne? Es wird immer schwieriger und die Grenzen verlagern sich, die Wege werden extremer, werden gefährlicher. Verschieben sich dann nach Norden, ne, an diese Grenze zwischen Oux und Briançon am Col de Montgenais, wo es auch ein berühmter Spot, wo es super gefährlich ist, wo sie 2000 Meter Höhe da diesen Pass überqueren im Schnee. Ja, also es geht immer noch härter, ne? Und so treiben die Bullen dann halt immer ins Extremere. Ja.
Habt ihr, also es heißt in eurem Text, da habe ich es im Moment aufgemerkt, Gespräche auf Augenhöhe, fand ich jetzt nicht so einen wirklich guten Begriff, der bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass sie vorher aus Polizeiwachen kommen, die Menschen, und überhaupt wieder in der Lage sind und in die Situation gebracht werden, menschliche Gespräche führen zu können. Was habt ihr in diesen Gesprächen erfahren?
Ja, du hast recht, also diesen Kontrast dazu wollten wir ausdrücken. So.
Ja, ja.
Und dass es uns darum geht, dort nicht so ein Charity-Arbeit zu machen irgendwie, sondern eben einfach zu fragen, wie geht's, was brauchst du oder brauchst du etwas? So. Und einfach ins Gespräch zu kommen, zu schauen, was für Themen da sind, und die sind nicht besonders zielgerichtet. So. Genau, eine Pause. So.
Ja.
In dieser extremen Reise.
Ja, eine Pause in dieser extremen Reise. In diese Richtung war meine Frage auch. Die haben ja alle schon hinter sich, diese Menschen.
Genau. Zum Teil noch vor ihnen. Ja. Genau.
Und wissen,
ja.
Und wissen zum Teil ja noch nicht, wie schlimm es noch auf dem weiteren Weg wird. Ne?
Was sie erwartet.
Ja.
Ja. Davon haben wir auch noch eine Idee. Ja. Können uns sicher nicht reinfühlen. Insofern ist das mit der Augenhöhe sicher übertrieben. Ja. Würde ich auch kritisch betrachten. Was haben wir erfahren? Wir haben von ihrem Leben im Heimatland erfahren, wir haben von ihrer Reise erfahren, wir haben von ihren Träumen erfahren, wie sie sich vorstellen und aus welchem Grund, mit welcher Hoffnung sie sich aufmachen. Ja, es sind ganz unterschiedliche Gespräche. Oder wir haben Musik gehört oder Tipps. Das, was wir aufschnappen. Wir haben Informationsblätter, die können wir weitergeben. So, dann sprechen wir über die Strukturen in Ventimiglia und wie es weitergehen könnte jetzt auf der Reise an dem speziellen Ort.
Ja. Ich habe in Gesprächen mit Menschen, die zum Teil Jahre Fluchtgeschichte hinter sich haben, die Erfahrung gemacht, wie soll man sagen, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt, mit einem sogenannten normalen Leben das Leben der Menschen auf Flucht zu vergleichen. Weil dieses Leben, zum Teil, ich habe ein Gespräch gehabt, da hat die Flucht 4 Jahre gedauert, die Flucht ist das Leben selber, ist so eine Grunderfahrung, die ich daraus mitnehme. Und dieser Gedanke ist gerade in diesem Gespräch jetzt gerade wieder so akut. Es gibt von einer Sekunde auf die nächste möglicherweise eine ganz grundlegende Wende in diesem Leben. Und jederzeit, zum Teil jahrelang, muss mit dieser Möglichkeit gerechnet werden.
Dass plötzlich alles Kopf steht, ja.
Ja.
Da können wir uns nicht reinfühlen. Wir sind so schwerstkranke Menschen, weiß ich nicht, ob das sowas ist, aber. Mir fiel noch was ein zu den Gesprächen. Also ein wichtiger Aspekt von Kishanier ist eben auch das Monitoring dort. Also wenn wir Menschen mit Verletzungen treffen, dann befragen wir sie dazu. Wir befragen sie, wie die Bullen sie behandelt haben. Wir dokumentieren diese Berichte und veröffentlichen sie. Damit soll Druck ausgeübt werden, die eine oder andere Art und Weise. Also juristisch oder eben über Kampagnen oder medial. Das ist noch ein Teil der Arbeit dort. Wenn die Leute bereit sind zu sprechen und das eben veröffentlicht sehen wollen.
Ja.
Genau, oder anonymisiert.
Ihr habt euch ja an das FSK gewandt und wir haben zum Glück das wahrgenommen, wenn auch ein bisschen spät, damit ihr vermutlich ja mit dem Gedanken, Öffentlichkeit herzustellen.
Ja, so ist es. Mhm. Vielleicht Leute zu begeistern, runterzugehen.
Da wollte ich
an die Grenze oder an eine andere Grenze, sich einzubringen, zeitweilig zu unterstützen. Das ist auf jeden Fall ein Ort, wo ich eine sehr positive Erfahrung machen konnte und das wirklich empfehlen kann. Vielleicht auch für Leute, die sich nicht so krass in Bosnien zum Beispiel psychisch konfrontieren können oder so, ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen ein Platz, wo das, wie soll ich nur sagen, wo das trotzdem geht, wo man sich solidarisch zeigen kann und nicht an die totale Grenze kommt, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Genau, und Geldspenden sind unglaublich wichtig für die Arbeit dort.
Ja.
Wie überall.
Ja. Bildet ihr hier, also zum Beispiel in Hamburg, auch Gruppen oder Veranstaltungen oder Treffpunkte oder so?
Das ist bisher nicht geplant. Es gibt eine Gruppe in Köln, eine Soli-Gruppe, für die in Verbindung ist mit Kitchenier oder zu Kitchenier gehört. Hm. In Hamburg weiß ich noch nichts.
Ja. Okay. Aber ihr habt die Internetseite, die du vielleicht auch nochmal nennen kannst.
Ja, das ist Kesha-Nia, ihr könnt es nochmal buchstabieren, Kesha-Nia.org.
Kesha-Nia.org.
Ja. Und dort finden sich aktuelle Berichte. Also einmal pro Monat kommt ein aktueller Bericht raus mit den Dokumentationen, die halt an der Grenze gemacht wurden, mit der Anzahl der Menschen, die dort also den Pushback erfahren oder die Pushbacks. Das sind ja immer mehrere pro Versuch meist. Mhm. Und die Rechtsverletzungen seitens der Bullen und so weiter. Genau, das kann man nachlesen. Da steht die Spendenkontoverbindung und noch Details zum Aufenthalt als Freiwillige.
Also so das, was man so braucht, sich selber auch ein Stück weit abzusichern und zu schützen. Hoffen wir, dass das eine größere Aufmerksamkeit findet, dass wir da ein bisschen den Blick drauf richten konnten.
Ja, danke dir.
Jo.
Danke euch.
Ja, gerne. Das ist der Job hier. Und du hättest noch Gelegenheit, vielleicht noch so ein paar Worte zum Schluss auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer zu richten.
Oh. Hätte ich vorher gewusst gern. Egal, was kann ich sagen? Fahrt runter. fahrt runter, lasst uns weiter den Druck verstärken, egal wo. Das ist das, womit ich wiedergekommen bin. Viel Motivation dafür.
Ja. Auf jeden Fall.
Und wir können auch von hier unterstützen.
Mhm. Ja. Mhm. Finde ich immer ganz wichtig, so eine Wechselwirkung hinzukriegen, weil niemand hält das ohne Ende durch, in so einer Situation permanent zu sein. Aber es ist die Möglichkeit, eben ganz unterschiedliche Dinge auch beizutragen.
Mhm. Ja.
Ja, dann möchte ich ganz großen Dank sagen und kannst den Leuten vielleicht auch Grüße ausrichten hier aus dem FSK.
Mache ich gern, ja.
Und wir hoffen, dass wir damit auch ein bisschen was bewegen konnten.
Danke, Werner.
Sehr gerne.
Okay, tschüss.
Tschüss.